Herzlich willkommen zu Folge 11 der Target-Themen. Aufmerksame und treue Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht bemerkt, es gab eine Woche Pause. Ja, ab und an muss man auch mal innehalten und ich habe mir vorgenommen, nach jeder 10. Folge den Kopf mal ein bisschen frei zu bekommen. Mein Forecast also, heute und die nächsten 9 Wochen geht es nonstop in gewohnter Manier für dich weiter. Wenn ich also schon dabei bin, Prognosen zu definieren, wusstest du, dass die Welt am 21. Dezember 2012 untergehen sollte? Das zumindest interpretierten viele Menschen in eine der zyklischen Voraussagen des Maya-Langzeitkalenders. Eben jener 21. Dezember markierte den Abschluss eines 5125-jährigen Zykluses, bekannt als Baktun. Gut möglich, dass du dich an dieses Ereignis gar nicht mehr erinnerst oder überhaupt nichts mitbekommen hast. Die knapp 200 Einwohner in Bougarache in Frankreich erinnern sich aber sehr gut. Bougarache ist ein kleines Dorf am Fuße des Pic du Bougarache, einem Berg in den französischen Pyrenäen. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Merkmale und der damit verbundenen Legenden zog der Berg Esoteriker und Menschen an, die glaubten, dass er übernatürliche Kräfte besitze. Die Prophezeiung zum Weltuntergang: Der Pic du Bougarache ist ein sicherer Hafen, wenn am 21. Dezember die Welt untergeht. Sie behaupteten, dass Außerirdische in dem Berg leben und die Auserwählten, die dann dorthin pilgern, retten würden. Im Vorfeld des 21. Dezember strömten Tausende von Menschen in das kleine Dorf, das normalerweise nur etwa 200 Einwohner hat. Es gab Berichte über Meditationsgruppen, spirituelle Zeremonien und Menschen, die in Erwartung des Weltuntergangs Lager aufschlugen. Die Reaktion der Behörden? Die französischen Behörden waren besorgt über den plötzlichen Zustrom und die potenzielle Gefahr für die öffentliche Ordnung. Straßensperren wurden errichtet und Sicherheitskräfte entsandt, damit nichts außer Kontrolle geriet. Nachdem die Welt am 21. Dezember nicht unterging, erlebte das Dorf Bougarache in Frankreich eine langsame Rückkehr zur Normalität, aber auch eine Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung bei denen, die an die Prophezeiungen geglaubt hatten. Die Einwohner von Bougarache waren erleichtert, dass der Ansturm vorbei war. Es gab auch Leute mit gemischten Gefühlen, denn einige hatten von dem Zustrom finanziell profitiert. Aber die meisten hatten es satt. Viele der Gläubigen und Esoteriker, die nach Bougarache gekommen waren, erlebten Enttäuschung. Einige interpretierten die Tatsache, dass die Welt nicht unterging, als Zeichen, dass sie rechtzeitig gerettet wurden, während andere einfach mal ihr Weltbild überdachten. Was man über den Maya-Kalender wissen sollte: Hierbei handelt es sich nicht um klar definierte Vorhersagen. Der Maya-Kalender und die dazugehörigen Prophezeiungen sind oft missverstanden und romantisiert worden. Historisch gesehen konzentrierten sich die Maya mehr auf zyklische Zeitrechnungen und weniger auf spezifische apokalyptische Vorhersagen. Historiker und Experten für die Maya-Kultur betonen, dass die Maya diesen Zeitpunkt im Dezember 2012 eher als Übergang in eine neue Ära betrachteten, nicht als Apokalypse. Auch bei uns im Sales kann sich ein verkorkster Forecast gut und gerne mal anfühlen wie ein Weltuntergang. Von manchen gehasst, von anderen beschönigt und von vielen auf jegliche Art und Weise interpretiert. So bietet uns das Forecasting ein wöchentliches Katz-und-Maus-Spiel durch alle Ebenen im Unternehmen. Warum ein präziser Forecast für eine Sales-Organisation und damit das gesamte Unternehmen überlebenswichtig ist? Wie du mit deinem Forecast die Arbeitswoche von Dutzenden Menschen beeinflusst? Und wieso dein Gehalt, deine Commission und sogar deine Zukunft im Sales von einem sauberen Forecast abhängt? Das und vieles mehr in deinem liebsten Sales-Format, denn das ist der erste deutsche Podcast mit den Target-Themen. Wie sieht aus Sicht eines typischen SaaS-Unternehmens ein Forecasting-Schemata eigentlich aus? Rory Brown, seines Zeichens CCO bei Cluster, hat das in einem Post, wie ich finde, sehr schön beschrieben. Alles beginnt mit RevOps. RevOps setzt den Prognoseprozess und die Systeme auf. Die Daten werden zugänglich, lesbar und vor allem auswertbar gemacht. Als CRO möchte man Klarheit über den Forecast und natürlich die bestmögliche Prognose so früh wie möglich ermitteln. Weiter in Richtung CFO. Nun werden die Zahlen qualifiziert, Wahrscheinlichkeiten und Erläuterungen besprochen. Danach kann der Forecast ans Board kommuniziert werden. Ein CEO kann nun strategische Entscheidungen treffen, die die Zukunft des Unternehmens definieren. Grundlagen schaffen, die Vertrauen bei Investoren und Vorstandskollegen aufbauen, vor allem natürlich, wenn die Prognosen auch eintreffen. Der oder die CFO wird die richtigen Investitionsentscheidungen mit beraten, alles auf Grundlage des Forecasts. Langsam schließt sich der Kreis hier also, zurück zum CRO. Hier wird sich darauf vorbereitet, die eventuell neue strategische Ausrichtung zu planen oder direkt auszuführen. Und schlussendlich sind wir wieder zurück bei RevOps, denn der VP oder die VP wird nun die nötigen Einblicke an das Vertriebsteam liefern, Entscheidungen und Strategien mit Zahlen und Fakten hinterlegen und das Vertriebsteam datengetrieben darin unterstützen, ihre Quoten zu erreichen. Die Art des Forecastings als Kreislauf bringt laut Rory alle Mitglieder der Sales Org wie auch in der Entscheidungsriege auf Kurs, baut Vertrauen und Zuversicht auf und stellt sicher, dass das Unternehmen erfolgreich ist und auch bleibt. Natürlich nur, wenn die Zahlen auch zuverlässig sind. Du bist weder CEO noch CRO noch VP und möchtest es vielleicht auch nicht werden. Warum du trotzdem ein fundiertes Verständnis übers Forecasten mitbringen solltest und warum sich das auch für dich als IC lohnt, erfährst du jetzt in den News in 3, 2, 1.
News.
Stell dir vor, du gründest dein eigenes kleines Unternehmen und willst den nächsten Schritt gehen, neue clevere Leute einstellen, das Produkt weiterentwickeln, noch intensiver mit den Kunden zusammenarbeiten. Du vernetzt dich also mit potenziellen Geldgebern und freust dich ungemein, an den Verhandlungstisch eingeladen zu werden. Dein Ziel ist es, Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Euros einzusammeln. Auf welche Fragen musst du dich vorbereiten? Dan Thompson, CEO von Cluster, hat dazu auf LinkedIn sehr interessante Einblicke geliefert. Wie hat sich euer ARR um x Prozent verändert? Wie steht das im Vergleich zu eurem Wertschöpfungsplan? Wie sieht es mit Closed One Sales im bisherigen Jahresverlauf aus? Warum steigt der ARR nicht um den gleichen Betrag? Wie waren die Verkaufsprognosen der letzten 6 Monate? Warum haben sie sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben? Und so weiter und so fort. Die Fragen hören nicht auf. Wie würdest du dich fühlen, wenn du auf eine dieser Fragen überhaupt keine Antwort hättest? Niemand möchte in so einer Situation ins Hintertreffen geraten. Kann ich nun endlich mehr in Produktentwicklung investieren? Habe ich die Möglichkeit, 3 oder 4 neue erfahrene AEs für zum Beispiel 150.000 OTI einzustellen? Nun, das alles ist davon abhängig, was die Zahlen und Fakten der letzten Monate und Quartale hergeben. Wie hoch ist unser Average Sales Price? In welche Richtung entwickelt sich dieser? Und wie viel New Business schließen wir ab? Das und noch vieles mehr bestimmt am Ende des Tages, wie viel Gehalt inklusive Commission man neuen Sellern zum Beispiel anbieten kann. Und es bestimmt auch, welche Investitionen sich das Unternehmen in die eigene Zukunft leisten kann. Ist die Grundlage von Anfang an nicht gegeben, weil du zum Beispiel viel zu optimistisch oder maximal pessimistisch forecastest, kann am Ende auch nicht wirklich was Gutes bei rumkommen. Wenn du dich also das nächste Mal darüber ärgerst, dass die Entscheidungsträger in deinem Unternehmen eine kostspielige Investition noch immer nicht getätigt haben, stell dir bitte mal die Frage, was habe ich für die nächsten Monate an MRR prognostiziert und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich auch dazu kommt? Kann man meinem Forecast wirklich vertrauen und auf Basis dessen Investitionsentscheidungen treffen? Was dir hier weiterhelfen wird, ist ein gutes Framework, das dich in der Qualifikation und Discovery unterstützt. Wünschst du dir, dass ein Deal diesen Monat noch kommt? Hast du ein gutes Bauchgefühl, weil dein Champion im letzten Gespräch voll des Lobes war? Oder hast du einen klaren Closing-Plan, also einen gut definierten Next Step, sowie die Zusage deiner Prospects, dass sie mit dir starten wollen? Letzteres ist der Schlüssel und sollte geforecastet werden. Was denkt Salesforce eigentlich übers Forecasting? In einem Blog schreiben sie, der Forecast ermöglicht es Führungskräften, realistische Verkaufsziele zu setzen, erreichbare und motivierende Quoten für die Vertriebsmitarbeiter zu erstellen und den erwarteten Umsatz einzuschätzen, was bei der Budgetierung und den Ausgabeentscheidungen für das gesamte Unternehmen hilft. Wenn die Prognosen ungenau sind, können Unternehmen zu viel ausgeben und sich damit in eine riskante Lage bringen und unerreichbare Quoten setzen, was dann für uns alle, die im Sales arbeiten, absolut demotivierend ist. Um zu verstehen, warum Verkaufsprognosen so wichtig für die Gesundheit eines Unternehmens sind, betrachtet Salesforce 2 Beispielszenarien, eines mit einem Autohersteller und eines mit einem E-Commerce-Shop. Storytelling also, das gefällt mir. Der Fall mit dem Autohersteller, naja, im Fall eines Autoherstellers dauert es lange, ein Auto zu bauen. Der Hersteller hat eine komplexe Lieferkette, um sicherzustellen, dass jedes Autoteil genau dann verfügbar ist, wenn es für den Bau benötigt wird. Und wenn du online mal was kaufst, sei es von einem großen Marktplatz oder auch nur einer kleinen Boutique, erhältst du doch immer eine Lieferzeitangabe. Wenn die Lieferung auch nur um einen Tag oder vielleicht sogar um eine Woche später ankommt als versprochen, wirkt sich das auf deine Zufriedenheit aus und vielleicht auch auf deine Bereitschaft, nochmal dort zu kaufen. Forecasts sind in beiden Fällen ähnlich. Sie helfen dem gesamten Unternehmen, Ressourcen für den Versand von Produkten, die Bezahlung von Marketing, die Einstellung von Mitarbeitern und vielem mehr zu planen. Wenn die Forecasts ungenau sind, steht das Unternehmen vor Herausforderungen, die alles von der Preisgestaltung bis zur Produktlieferung an den Endnutzer in Frage stellen. Wenn der Forecast auf ein Jahr gesehen zum Beispiel genau ist und die Ziele bestenfalls sogar erreicht werden, kann das Unternehmen bessere Investitionen tätigen. Beispielsweise 20 neue Entwickler anstelle von 10 einstellen oder einen dringend benötigten neuen Standort ausbauen. Ohne einen guten Forecast treffen Führungskräfte wichtige Ausgabeentscheidungen im Blindflug. Wenn die Abschlüsse dann nicht wie geplant kommen, könnte dies zur Folge haben, dass Menschen entlassen werden, der Support verringert wird oder die Produktentwicklung gestoppt wird. Wir erinnern uns, Unternehmen kalkulieren ihre Ziele zumeist immer noch auf Annahmen, die aus der Covid-Zeit stammen. Nur 4% aller EIs werden dieses Jahr über 90% ihres Targets erreichen. Und dazu kommt, dass wir uns aktuell in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befinden. Unvorhersehbare Ereignisse wie eine Wirtschaftskrise oder Krieg haben einen enormen Einfluss auf Pipeline, Kaufverhalten und damit natürlich auch auf deinen Forecast. In so einer Situation, sagt Salesforce, möchten Vertriebs- und Finanzleiter im Unternehmen so schnell wie möglich verstehen. Wie sieht unsere realistische Pipeline heute aus? Was sind die besten und schlechtesten Szenarien? Und wie hat sich die Prognose im Vergleich zu vor einer Woche oder einem Monat verändert? Deine Prognose beeinflusst also die Ressourcenplanung, die Produktentwicklung und vieles, vieles mehr. Deswegen wirst du jede Woche gebeten, deinen Forecast anzupassen und deine Deals gründlich zu pflegen. Sarah Perry teilt extrem interessante Einblicke zum Thema Forecasting und bezieht sich damit auf Daten aus dem Jahr 2023 von Gong Labs. Daraus lässt sich ableiten, dass im Vorjahr 79% aller SaaS-Unternehmen ihren Forecast um mindestens 10% verpasst haben. Der Hauptgrund dafür ist laut Gong, dass die meisten Unternehmen vornehmlich immer noch auf die Meinungen und das Bauchgefühl der eigenen Reps verlassen und laut Analyse nur 1% aller closing-relevanten Informationen im CRM-System landen. Dazu wurden mehr als 1 Million E-Mails und über 30.000 Telefonate ausgewertet. Einer der Hauptgründe dafür, Seller erfassen die Daten, die für sie wichtig erscheinen, aber das ergibt nicht immer ein vollständiges Bild. Außerdem interpretieren AEs CRM-Felder oft unterschiedlich, sodass subjektive Antworten darüber, was voraussichtlich abgeschlossen wird, in größere Prognosen einfließt. Um das in der Zukunft besser zu machen, hat Gong Red Flags definiert, die uns beim Forecasten und letztlich dann auch beim Closen helfen sollen. 3 davon. Die erste, Legal. AEs lassen die Rechtsabteilung gerne mal außen vor. Manchmal auch aus Angst, dass es am Ende länger dauern wird oder die Anwälte den Deal ganz zum Scheitern bringen können. Aber Gong hat festgestellt, dass die Erfolgsquote mehr als 2,5 Mal höher ist, wenn die Rechtsabteilung in einer fortgeschrittenen Phase des Sales Cycles involviert ist, im Gegensatz zu der Situation, wenn sie es nicht sind. Was bedeutet das also für deinen Forecast? Wenn du einen Deal auf Commit setzt, stelle sicher, dass du Klarheit im Decision Process hast. Wie in Folge 3 der Target-Themen erwähnt, werden dieses Jahr mehr als 52% aller Kaufentscheidungen von Legal abgesegnet werden. Das ist laut G2 übrigens segmentübergreifend, also nicht exklusiv nur fürs Enterprise-Business. 2. Next Steps. Das Festlegen der nächsten Schritte in Geschäften ist essentiell für den Verkaufserfolg. AEs, die zu jedem Zeitpunkt im Sales-Cycle die nächsten Schritte besprechen und bestätigen lassen, haben eine 70% höhere Abschlusswahrscheinlichkeit als diejenigen, die es nicht tun. Next Steps bringen uns in Richtung Ziel und halten sowohl Käufer als auch Verkäufer durch konkret definierte Maßnahmen engagiert. Hast du keinen klaren Next Step, dann gehört dieser Deal wohl auch nicht in deinen Forecast für diesen Monat. Was ist kein Next Step? Waiting for the champion to get back to me after the board meeting. Was ist ein Next Step? Calling champion Marianne and offer additional support for her presentation to the board. Das mit einer klaren Zeit versehen und bestenfalls sehr nah in der Zukunft. 3. und letzter Punkt, Competition. Es ist entscheidend, das Thema rund um Mitbewerber so früh es geht anzusprechen und zu verstehen. Niemand spricht gerne über Konkurrenz. Aber wenn sie frühzeitig im Sales Cycle diskutiert werden, ist das laut Gong extrem positiv. Nicht so übrigens, wenn es erst zum Schluss erwähnt wird, aber dazu kommen wir gleich. Das Thema rund um Konkurrenten im Deal früh anzusprechen, erhöht die Gewinnchancen um 32%. Betrachte dieses Thema um deine Mitbewerber als Triggerpoint für deinen Kaufprozess. Alles in allem ist das ein positives Signal dafür, dass deine Prospects tatsächlich die Absicht haben zu kaufen. Wenn sie ein anderes Unternehmen in der Branche kennen, sind die höchstwahrscheinlich über ihr Angebot informiert und verstehen das Problem, das es löst. Außerdem genießt das Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit eine starke Priorität im Unternehmen. Your time to shine also. Die andere Seite der Medaille, Erwähnungen im Spätstadium des Sales Cycles. Wenn Mitbewerber in den späten Phasen erwähnt werden, ist der Deal gefährdet und die Chance, den Deal abzuschließen, nehmen deutlich ab. Wenn Competition erst spät diskutiert wird, nimmt die Closing-Wahrscheinlichkeit nochmal um 5% ab. Und deswegen empfiehlt Gong uns als Lösung, abgesehen von ihrer eigenen AI, Medic. Und da kann ich nur zustimmen.
Mindset Minute.
Charlotte Jurk hat vor ein paar Wochen auf LinkedIn ein sehr interessantes Thema angesprochen: Mental Health im Sales. Für mich geht das auch ein wenig Hand in Hand mit dem Forecasting. Denn jede Woche aufs Neue müssen wir rechnen, uns manchmal rechtfertigen, Widerständen begegnen und bestmöglich umsetzen. Jede Woche ein neues, ambitioniertes Versprechen, das jede oder jeder einzelne von uns abgibt und letztlich daran gemessen wird. Charlotte schreibt, dass 63% aller Vertriebler mit psychischen Problemen kämpfen. Die Quelle dafür ist State of Mental Health in Sales von 2022. Grund hierfür hoher Leistungsdruck, viel Ablehnung und ständige Bewertung durch KPIs. Gleichzeitig lautet die andere Realität, ist dein Gehirn im positiven Zustand, bist du 37% erfolgreicher im Vertrieb. Dabei zitiert sie Sean Anker, Harvard-Professor und spezialisiert auf positive Psychologie. Sein TED-Talk ist übrigens mit mehr als 26 Millionen Ansichten einer der Top 10 meistgehörten Talks. Für Charlotte liegt der entscheidende Hebel in der Antwort auf die Frage, wie entsteht Erfolg? Eine toxische Endlosschleife wäre, je härter du arbeitest, desto erfolgreicher bist du und je erfolgreicher, desto glücklicher. Laut Sean Anker müssen wir die Happiness-Formel umdrehen. Je glücklicher du bist, desto erfolgreicher wirst du. Seine Erklärung dafür, Dopamin im Blut aktiviert die Lernzentren und ermöglicht ein schnelles Adaptieren. Ziel ist es also, emotionale Stärke aufzubauen, gerade im Vertrieb. Charlotte teilt dazu drei praktische Tipps mit uns. Erstens, priorisieren von anderen Lebensbereichen. Suche Aktivitäten, die völlig abgekoppelt vom Arbeitsumfeld sind, wie zum Beispiel Sport. Zweitens, realistische Ziele setzen. Ambitionierte Ziele sind gut, aber dennoch liegen viele Faktoren außerhalb deines Einflussbereichs. Wie definierst du Erfolg? Und drittens, absolut gar nichts persönlich nehmen. Du handelst im Namen des Unternehmens bzw. des Produkts, nicht für dich selbst. Sie schließt ihren Beitrag mit dem Satz, jemand, der dich nicht persönlich kennt, kann dich auch nicht blöd finden.
Empfehlung der Woche.
Meine Empfehlung der Woche, The Joe Rogan Experience mit Rizwan Virk, Folge 2151. Rizwan ist Entrepreneur, Videogame-Pionier, Autor vieler Bücher und nicht zuletzt Computerforscher. Hier hat Joe Rogan mal wieder einen hyperintelligenten Menschen vor sich sitzen, der seine Erfahrungen und gleichzeitig auch seine Visionen zur aktuellen technischen Entwicklung sowie Quantum Computing auf eine sehr charmante und extrem interessante Art und Weise teilt. Nicht eins zu eins sales-related, aber doch ein wenig zukunftsweisend für unseren Beruf. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Google, Microsoft, IBM oder auch Meta alle an ihrem eigenen Supercomputer arbeiten. So ein Quantumcomputer löst komplexe Probleme in einer Millionstel Sekunde, für die der aktuell beste Computer auf dem Markt 20 Milliarden Jahre bräuchte. Deswegen meine Empfehlung der Woche, The Joe Rogan Experience, Folge 2151. Ja, das war es auch schon wieder mit Folge 11 der Target-Themen. Ich hoffe, dir macht dieser Podcast Spaß. Wenn ja, du weißt, bitte abonnieren und weitersagen. Um Charlottes Punkt nochmal aufzugreifen, wie gewohnt eine passende und sehr aktuelle Umfrage, mal wieder von The Daily Sales. Die Frage an ihr riesiges Publikum, have you ever experienced burnout? 80% antworten mit ja und viele andere sagen fast oder teilweise. Das hat mich schon ein wenig schockiert und deswegen hoffe ich, dass du mit einem guten Gefühl in die neue Woche startest. Arbeitest du in einem toxischen Umfeld? Vergiss nicht, es gibt viele Optionen. Laut einer Auswertung aller Jobannoncen im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und 31. März 2024 von HiRise ist der Job der Salesperson der meistgesuchte. Auf Platz 6 übrigens in dieser Liste der Most in Demand Jobs, Sales Manager. Zum Schluss möchte ich noch Danke sagen. Danke, lieber Christoph Kager, Host des Go-To-Network-Podcasts, der die Tagethemen letzte Woche auf LinkedIn als einen seiner Lieblingspodcasts weiterempfohlen hat. Du und ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine gesunde und erfolgreiche Woche. Viele Grüße aus München, dein Michael.